Ja, ich wünsche mir und ich hoffe das sehr, dass wir das alles, was wir jetzt gesungen haben, wenn du mitgesungen hast, mit dem ganz fröhlichen, überzeugten Herzen mitsingen durftest. Dieser Glaube, den wir geäußert haben, Glaube an Gottes Wirken, Gottes Größe, Gottes Macht, daran, dass er Wunder tun kann, dass er eingreift. Auch heute noch, hast du schon solche Wunder erlebt? Hast du vielleicht schon sowas eindeutig Gutes und überraschend Gutes erlebt in deinem Leben? Was Kleines oder was Großes, so wie Lisa das vielleicht erzählt hat, dass du eine Gebetsliste verfasst hast, wie so ein geistliches Tagebuch, und Wochen, vielleicht Monate, vielleicht auch manchmal Jahre später durftest du erleben, wie Gott damit gehandelt hat. Vielleicht warst du auch schon irgendwie schwer krank in schweren Situationen und du hast erlebt, ganz oft hinterher, so geht es mir dann meistens, so rückblickend hast erlebt, Gott hat getragen, Gott war dabei, Gott hat was getan, Gott war bei mir. Oder hast du vielleicht das direkte Reden Gottes in deinem Leben in besondere Situationen hinein schon erlebt? Ich habe jetzt zu dem Thema noch keine Gemeindeumfrage gemacht, aber ich wünsche mir das, dass es uns so geht, dass wir das erleben, dass wir das erhoffen und dass wir auch dann darüber reden, dass wir einander davon erzählen und uns so die Gelegenheit geben, auch selbst das Wirken Gottes im eigenen Leben durch die Zeugnisse von anderen zu entdecken. Aber meine zweite Frage dazu lautet auch, was hat es mit dir gemacht, wenn du sowas vielleicht scheinbar Kleines oder was Größeres schon erlebt hast? Hat es was mit dir gemacht? Oder warst du dann schnell so modern aufgeklärt unterwegs, hast es vielleicht schnell mal wieder abgetan oder auch schnell wegerklärt oder vergessen? Wir vergessen ja so schnell. Hat es was gemacht mit deinem Gottvertrauen, mit deinem Glauben? Denkst du da gerne zurück daran? Macht es dich nachhaltig dankbar? Johannes beschreibt ja in seinem Evangelium so eine ganze Auswahl von Zeichen, Wundern. Wir sind darauf schon eingegangen und unser Text heute ist wieder so eine Wundergeschichte, die diese Frage uns wieder aufwirft. Aber sie hat einen ganz besonderen Dreh irgendwie. Sie ist auch so ein bisschen unerwartet, überraschend, gerade bei dem Thema Gottes direktes Handeln. Was macht es mit uns Menschen dann eigentlich? Was macht es mit uns, wenn wir das erleben dürfen? Rechnen wir damit? Und der Text beleuchtet auch die Frage, ob man überhaupt damit rechnen darf. Ob Wunder, so wie sie da geschrieben sind, wirklich realistisch sind. Ich lese dazu uns im Johannesevangelium weiter, Kapitel 5, die Verse 1 bis 18. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst hineingehe, steigt ein anderer vor mir herab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jedem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag, für unseren Sabbat hier, für unseren Ruhetag in deiner Gegenwart, unter deinem Wort. Und wir bitten dich, mach's lebendig an uns und hilf uns, deine Worte heute für uns ganz persönlich zu verstehen. Amen. Wir schauen diesen Bericht hier mit drei grundlegenden Aspekten an, unter dem Titel Heil und Ruhe. Das steckt für mich in dieser Wundergeschichte ganz besonders drin. Denken über diese großen Worte Wahrheit nach, Heil und Ruhe in Jesus. Mit diesen drei Aspekten möchte ich diesen Text so ein bisschen uns näher bringen. Das erste, der Teich und das Wunder. Und dann diese seltsame Frage von Jesus. Vielleicht kam es euch auch gerade so vor, als ich es vorgelesen habe. Da ist jemand 38 Jahre krank, er liegt da in diesem Krankenhaus und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Wir überlegen, was diese seltsame Frage von Jesus bedeutet und fragen uns dann am Ende noch, was das mit dem Sabbat für eine tiefere Bedeutung hat, das Ruhen in Jesus. Also ein erster Blick in den Teich oder auf diese Situation, diese Örtlichkeit, wo das Ganze hier stattfindet. Wir haben es ja wieder mit einer Wundergeschichte zu tun. Und dieser Textabschnitt, gerade mit diesem Teich, der ist bedeutend bei der Frage, ob wir denn überhaupt diese Wundergeschichte heute ernst nehmen dürfen. Warum? Weil nämlich in der kritischen Theologie, damals, heute auch immer wieder, das immer wieder natürlich angezweifelt wurde. Wundergeschichten, das ist ja theologisch überhöht, das ist irgendwie märchenhaft ausgeschmückt, kann man das wirklich heute noch so ernst nehmen? Oder wurden die Texte vielleicht viel später aus einem, wie auch immer gearteten, aus einer religiösen Motivation so ausgeschmückt mit solchen Wundergeschichten? Und da ist gerade Johannes 5 so ein Lieblingstext von so Kritikern. Warum? Wegen diesem einen Vers eigentlich, wo es heißt in Vers 2, dass dieser ganz besondere Teich, wo die Kranken da gewartet haben auf ein Wunder, dass der 5 Säulenhallen hat. Jetzt kann man ja einfach so drüber hinweglesen, aber gerade so kritische Akademiker, die wollen da irgendwie in den Texten irgendwie das Haar in der Suppe finden und wollen dadurch auch irgendwie zeigen, dass das vielleicht viel später geschrieben wurde, dass das nicht alles wirklich so passiert ist. Und da hatten die ganz große Freude an diesem Vers 2, weil da so ein Teich beschrieben ist, der 5 Säulen hat. Natürlich hat man solche Teiche ausgegraben, aber das Problem war, es waren immer viereckige Becken mit Säulenhallen an jeder Seite. Das hat man überall gefunden, das hat man überall ausgegraben. 4, keine 5. Also hat man sich gefreut, Johannes war irgendwie kein Augenzeuge, er hat da irgendeinen Schmarrn geschrieben, der Text beinhaltet falsche Angaben, dann können wir den Rest des Textes ja auch ein bisschen lockerer behandeln sozusagen. So war so grob gesagt die Argumentation. Aber dann, jetzt muss ich das ablesen, dass ich nichts Falsches euch erzähle, 1850 schenkte der osmanische Sultan Abdul Meschid I. den Franzosen als Dank für ihren Beistand im Krimkrieg das Gelände rund um die St. Anna-Kirche, wo man diesen Teich vermutet hat. Der war aber längst schon überbaut worden durch römische Bauten, später durch Kirchen. Aber jetzt hatte man extra die politische Erlaubnis, archäologische Grabungen zu machen. Und tatsächlich stieß man nur wenige Meter entfernt von dieser Krypta unter den Ruinen letztlich auf diesen Teich und siehe da, es war kein Fünfeck, wie man immer so dachte, was man nirgendwo findet, sondern das ist eine Rekonstruktion dieser archäologischen Funde. Diese weiteren Grabungen haben dann zur Tage gefördert, dass es sich um 2 Teiche handelt, eine große Teichanlage, nicht nur mit 4 Säulenhallen außenrum, sondern auch mit einer Säulenhalle in der Mitte zwischen 2 Wasserbecken. Eine riesige Anlage. Bei Galileo würde man auf ProSieben jetzt sagen, so groß wie ein Fußballfeld, 120 Meter lang, 60 Meter breit. Und plötzlich sehen wir, dass bis ins Detail Johannes hier einen authentischen Bericht verfasst hat. Und die Kritiker hatten viel, viel weniger zu sagen. Sie hatten plötzlich diesen Text nicht mehr als Hilfe dazu, Wunder anzuzweifeln. Plötzlich musste man auch einsehen, der Autor hier, der wusste etwas, was lange in Vergessenheit geraten war, was überbaut worden war, was zugeschüttet worden war. Er kannte diesen Teich, diesen einen Teich, den es gibt, der tatsächlich 5 Säulenhallen hatte. Das so ein bisschen als Vorgeschichte vielleicht, dass man den Text nochmal mit einem ganz großen Glauben, mit einer anderen Überzeugung vielleicht nochmal liest, gerade wenn man an dem Punkt so seine Fragezeichen hat. Und so gibt es zahlreiche Beispiele aus der Archäologie. Ich liebe das immer wieder, da im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen zu graben bei diesen Themen. Und das vielleicht noch so als kurzen Kommentar, als Hilfe dazu. Archäologie hilft uns ja immer beschränkt weiter, man muss ja immer Glück haben, was man ausgräbt. Aber gerade bei biblischer Archäologie, bei solchen Texten, können wir 2 ganz wichtige Punkte einmal festhalten. Es existieren überhaupt keine konkreten Ausgrabungen, die etwas konkret widerlegen, was in der Bibel steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn wir nicht zu allem was finden. Wir finden nichts, was die Bibel widerlegt. Und zweitens, alles, was gefunden wird, passt zum biblischen Bericht. So auch dieser besondere Teich. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist vielleicht ein kleines Detail, ist vielleicht nicht super wichtig, aber ich glaube, es ist total wichtig, weil da hängt ganz viel dran, wie wir mit der Bibel umgehen und mit welchem Vertrauen wir an diese Texte und auch an die Inspiration der biblischen Autoren rangehen. Weil in dieser Bibel, da lerne ich, wie heute wieder in dem Text, über Jesus. Und ohne diese Bibel wüsste ich nichts über Jesus. Und ohne Jesus könnte ich nichts aussagen darüber, wer ich bin, wer ich für Gott bin und über das große Versprechen des Evangeliums. Und das große Versprechen auch in dieser Stelle, was es heißt, wirklich heil zu werden in Jesus, ganz Mensch zu sein in der Gegenwart Gottes und zur Ruhe einzukehren. Die Ruhe, die meine Seele so zutiefst braucht. Eine kleine Vorbemerkung, die ich immer ganz besonders spannend finde, wenn wir über Wunder nachdenken, ist natürlich auch immer die Frage, was meinen wir genau damit? Der moderne Mensch, der hat so seine Probleme damit und dann letztlich auch mit diesen Geschichten. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, wie wir es so definieren, was wir eigentlich meinen, wenn wir mit Wundern ins Gespräch kommen, wenn wir über Wunder reden. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, mit Freunden darüber zu reden. Ganz oft ist es so, dass wir die gleichen Worte benutzen, aber unterschiedliche Dinge damit meinen. Wunder ist so ein klassisches Beispiel. Da sagt vielleicht der säkulare Mensch, ja, ein Wunder ist erstens, es ist etwas Unerklärliches, das passiert ist. Ja, irgendwie ist es unerklärlich, es ist toll, in den Nachrichten sagen wir, wie durch ein Wunder. Aber da schwingt ja immer so das mit, es ist unerklärlich noch. Wir werden es irgendwann vielleicht erklären können. Wenn ich über Wunder rede, dann meine ich ganz einfach zweitens, Gott hat in seine Welt eingegriffen. Gott kann in seine Welt eingreifen. Das ist ein Wunder. Und wenn ich davon ausgehe, dass es Gott gibt, der Erde und Himmel und dich und mich erschaffen hat, wenn man die Perspektive mal einnimmt, ganz ehrlich, dann ist ja so ein bisschen Wasser in Wein verwandeln vielleicht gar nicht mehr so undenkbar, oder? Wunder sind denkbar. Der Text enthält dafür ja auch ganz tragfähige Informationen. Also wenn wir das gedanklich mal kurz geklärt haben, können wir jetzt in den Text gehen und können mal schauen, welche anderen spannenden Aspekte und welche Tiefe uns hier vor Augen geführt wird in dem, was Jesus hier tut. Also gucken wir uns Punkt 2 an, diese seltsame Frage von Jesus. Willst du gesund werden? Das Johannesevangelium legt ja sehr viel Wert auf diese Storys, wo Jesus einzelnen Menschen begegnet, diese Heilwerden-Geschichten, diese zur Rettung kommen Geschichten, Nikodemus, Nathanael, letzte Woche die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, Gott will die ganze Welt retten, aber er macht es Mensch für Mensch. Rettung für Rettung. Und das sehen wir so wunderbar im Johannesevangelium, dass er sich da immer wieder Zeit nimmt, bei den ganzen Menschenmassen den Blick auf die eine Person zu richten. Jesus kümmert sich um den einen. Und genau das dürfen wir erwarten, das sollst du von ihm erwarten. Gott sieht dich ganz persönlich mit deiner Geschichte, mit deiner Situation. Heute also wieder so eine persönliche Begegnungsgeschichte von einem Menschen, der heil wird. Zumindest mal körperlich. Und diese Geschichte bietet nämlich so einige Überraschungen. Bei Nikodemus, Nathanael, auch bei der Frau im Jakobsbrunnen, da sehen wir so eine direkte Veränderung. Ja? Die haben so direktes prophetisches Wunder erlebt, das klare Reden Gottes, haben gleich erkannt, sehr schnell erkannt, wer Jesus ist, haben es weitererzählt, haben Menschen zu Jesus geführt, waren so voll direkt gleich drin in der Nachfolge, haben das weitergegeben. Aber der Gelähmte hier, der nimmt trotz des Wunders schon noch ein bisschen eine seltsame Entwicklung. Aber der Reihe nach, wie sieht diese Situation hier aus, in die Jesus reinkommt? Uns wird hier eine komplett düstere, traurige und tragische Situation geschildert. Ich habe das vorhin schon so Krankenhaus genannt, so stelle ich mir so ein bisschen so vor. Ich habe auch immer so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man Krankenhäuser betritt, ja? Da ist eine große Menge von, was wird aufgezählt? Kranken, Blinden, Lahmen und dann das schöne Wort in meiner Übersetzung, Abgezehrten. Dieses Wort heißt eigentlich sowas wie trocken, verkümmert, verkrüppelt. Die lagen dort. Also allein dieses Bild, komplett traurig, Leiden, Hoffnungslosigkeit, düster, richtig bitter. Aber die Perspektive wird noch schlimmer. Denn zumindest über diesen Mann heißt es ja, dass er schon 38 Jahre krank war. Ich meine, was mag der schon alles versucht haben? Wir wissen jetzt nicht, ob er 38 Jahre an diesem Teich lag, aber mit Sicherheit sehr, sehr, sehr lange. 38 Jahre krank, verzweifelt. Aber die Perspektive wird noch schlimmer. Denn bei ihm und vielen anderen war es ja eine Lähmung. Bei anderen wird es beschrieben, ihr Grund, dass sie da lagen, war Blindheit. Und was ist das große Versprechen? Vielleicht dieser Aberglaube in dieser Situation. Man weiß es nicht ganz genau, wie das gemeint war. Jedenfalls herrschte da dieser Glaube. Manchmal bewegt sich dieses Wasser. Und wer dann zuerst in den Teich kommt, der wird heil. Und jetzt stellt euch diese Hoffnungslosigkeit vor, du liegst als Gelähmter oder als Blinder dort. Das hat eine unfassbare Tragik. Sie waren an diesem Teich, wo dieser Glaube vorherrschte. Die Blinden konnten nicht sehen, wann sich das Wasser bewegt, hatten keine Chance. Die Gelähmten hatten keine Möglichkeit, als Erste in diesem Teich zu sein. Absolute Hoffnungslosigkeit. Die Menschen dort waren also nicht nur körperlich krank, sondern ich glaube auch innerlich über diese Jahre sehr gefangen in Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, auf diese Weise stehen sie in einem gewissen geistlichen Sinne auch für uns alle, die wir ein Leben ohne Gott leben. Aber dann, mit Jesus ändert sich diese Situation. Und hier steckt wieder so ganz subtil, wie oft bei Johannes, das Evangelium drin, auf verschiedenen Ebenen. Die Menschenmenge hat hier auf Erlösung gewartet, aber sie war irgendwie komplett fokussiert in so einem Schubladendenken auf ihre persönliche, menschliche Leistung. Ja? Das Versprechen war, du musst was erkennen, du musst schnell sein, du musst da reinhüpfen, du musst da ausdauernd warten, dass was passiert. Sie hatten diese Hoffnung, aber die Lösung, die war letztlich ganz menschlich irgendwie. Ich muss es schaffen, ich muss es tun. Und da kommt Jesus rein und ändert diese Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, was ich gerade vorgelesen habe. Warum macht er nicht eigentlich gleich alle gesund? Ja? Jesus ändert diese Situation, aber er macht nicht alle heil. Zum einen steckt für mich ein bisschen Trost drin, dass nicht jedes meiner Gebete erstmal so direkt und umfassend und global beantwortet wird, wie ich es mir vielleicht gleich wünschen würde. Zum anderen steckt, glaube ich, hier der bewusste Aspekt drin, Jesus sieht den einzelnen Menschen. Es ist eine Geschichte mit dem Fokus auf eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und zum anderen sind diese Wunder bei Johannes ja auch immer mit einem Zweck verbunden. Es geht nie um die Wunder an sich, es geht nie um die Show. Wir denken ja manchmal, Jesus hätte sich noch größer präsentieren können, wenn er gleich alle dort geheilt hätte. Aber wir sehen oft an vielen Reaktionen an Wundern, dass das nicht immer hilfreich gewesen wäre. Aber was darin steckt, auch in dieser Einheilung, ist diese Vorausschau und das Versprechen, dass in Gottes neuer Welt, wenn wir ganz bei Jesus sein werden, wirklich alle heil werden, an Leib und an Seele. Aber hier haben wir diesen Fokus auf diesen einen Mann, auf den einzelnen Menschen. Und dadurch wird auch wieder so dieser gute Hirte sichtbar, der den Einzelnen sieht, der die 99 Schafe zurücklässt, weil er dem einen Schaf, das verirrt ist, nachgeht. Und da, finde ich, steckt so eine wunderbare seelsorgerliche Zusage auch für uns hier drin, für jeden von uns, für dich und mich. Jesus sieht ganz genau. Und die Frage ist ja nämlich, warum ist er genau auf diesen Mann zugegangen? Er wurde nicht um Hilfe gebeten. Er hat diese Menschenmenge gesehen, hat diesen einen Menschen im Fokus gehabt, ist auf ihn zugegangen und hat ihn angesprochen. Jesus kommt zu ihm an den Teich. Nicht der Mann spricht Jesus an. Er wird von Jesus angesprochen. Der Mann sucht nach Heilung, nicht bei Jesus. Jesus findet ihn auch später wieder im Tempel, spricht auch ihn wieder an, obwohl der Mann ihn auch nach der Heilung nicht gesucht hat. Und beim ersten Suchen und Ansprechen kommt Jesus eben mit dieser äußerst seltsamen Frage. Willst du gesund werden? Vers 6. Willst du gesund werden? Ich meine, das muss man sich schon die Frage stellen. Jesus, was denkst du dir in dem Moment, oder? Du kommst an diesen Teich, wo du genau wissen musst, dass da Massen von Kranken sind. Du suchst dir einen aus, der 38 Jahre krank war, der da irgendwie auf seiner Liegematte gelähmt liegt. Und du fragst ihn, willst du gesund werden? Ich würde mir so denken, Jesus, was glaubst du denn, was die Antwort gewesen wäre? Aber natürlich steckt da, glaube ich, viel, viel mehr drin. Als ich so ein bisschen in der Vorbereitung über die Frage nachgebetet, nachgedacht habe, sind mir so ein paar andere Aspekte gekommen, die, glaube ich, auch in dieser Frage drinstecken. Willst du gesund werden? Zum einen steckt da, glaube ich, auch ein bisschen das geistliche Geheimnis drin, dass überall gilt bei Gott, dass Jesus uns immer einbezieht, dass Jesus uns nicht einfach volltextet und übermannt mit irgendeiner Dogmatik, mit einer Lehre, mit einer Predigt. Er baut durch diese Frage letztlich wieder eine Beziehung auf. Er nimmt diesen Mann mit auf den Weg. Unser Glaube ist ja keine Liste von Ideen, die wir irgendwie auswendig lernen und dann sind wir irgendwie gläubig. Wir sagen das immer wieder so als Plattitüde, aber wir sehen das auch immer wieder in diesen Texten. Rettender Glaube ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und das sehen wir schon an diesem Punkt. Und es geht grundlegend los mit der Menschheitsgeschichte. Gott erschafft eine Welt und nimmt uns in Verantwortung. Er vertraut uns diese Welt an. Er nimmt uns mit in seine Geschichte. Und es geht grundlegend weiter, dieses Geheimnis. Für mich hängt da auch sehr stark das Geheimnis von Gebet dran. Gott macht sich auf eine geheimnisvolle Art und Weise von unserem Gebet abhängig. Es ist auch ein Beziehungsleben, aber ich glaube, dass gerade beim Gebet auch noch mehr dahinter steckt. Und so nimmt Jesus mit dieser Frage erstmal den Mann mit hinein. Willst du gesund werden? Und auch das ist so ein Punkt. Er gibt ihm damit einen Kontext und heilt ihn nicht einfach so. Er nimmt ihn in die Geschichte mit sich hinein. Glaubst du, dass ich dich heil machen kann? Glaubst du, dass es anders geht, als du dir hier das gerade so vorstellst, hier so überlegst mit diesem Teich und so weiter? Glaubst du, dass ich derjenige sein kann, der dich heil machen kann? Ich meine, dieser Mann war körperlich krank, ja, aber ich glaube, diese Jahre der Hoffnungslosigkeit, die haben auch was innerlich mit ihm gemacht, mit seiner Seele. Bist du bereit für Veränderung? Ich glaube, auch das steckt da drin. Bist du wirklich bereit, da was hinter dir zu lassen, dass was Neues passieren kann, dass dein Leben umgekrempelt wird? Ohne jetzt irgendwie tiefenpsychologisch zu werden, hätte ich eh nicht drauf, aber ich glaube schon, dass wir Menschen mal so die Tendenz haben, uns mit unseren Umständen auch zu arrangieren. Dass man irgendwann sagt, ja, ist halt so. Dass man dann die Hoffnungslosigkeit doch stärker werden lässt. vielleicht auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man da irgendwie schon länger in irgendwelchen Krisen drinsteckt, dass man manchmal so denkt, ja, Veränderung ist eigentlich viel zu anstrengend und vielleicht klappt es doch nicht. Irgendwie gewöhnen wir uns auch an das Schlechte, was uns im Leben manchmal widerfährt. Willst du, dass sich was verändert? Und Jesus lenkt diesen Fokus darauf, dass er es auf seine Weise tun wird. Bist du bereit, dass ich es auf meine Weise tun werde? Vertraust du meinen Wegen? Ich glaube, auch das steckt in dieser Frage drin. Darf ich dir auf meine Weise helfen? Darf ich dein Gebet so beantworten, wie ich glaube, dass es gut ist? Weil das ist das Spannende, die Reaktion des Mannes auf diese Frage von Jesus. Willst du gesund werden? Und dann sehen wir, dass der Mann noch komplett gefangen ist in seinen Ideen und Lösungswegen. Weil er antwortet ja damit, hey, ich habe niemanden, der mich da in den Teich reinträgt. Wie kann das funktionieren? Also der Kerl scheint die Frage von Jesus so zu verstehen, dass Jesus ihm anbietet, hey, ich könnte der Freund sein, der dich in diesen Teich bringt, der dich als erstes in das Wasser taucht. Ich glaube, in diesem Denkmuster ist der Kerl gefangen und er denkt noch gar nicht weiter, dass Jesus dieses Gebet, diese Hoffnung ganz anders erfüllen kann. Und ich erwische mich ehrlich gesagt, das ist auch die Frage an euch, ich erwische mich auch selbst dabei, dass ich so bete wie dieser gelähmte Mann. Bitte Jesus, mach das so und so und so. Bitte hilf mir, dass genau das passiert, weil dann geht's mir gut. Jesus, ich hätte da schon so eine Idee. Wie wär's denn mit diesem Lösungsvorschlag? Hier ist mein Vorschlag, Jesus. Du weißt, wie das Problem aussehen kann. Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht. Jesus, jetzt mach mal bitte. Das heißt, ich bete so festgefahren, ja? Jesus, bring mich in diesen Teich runter, weil ich weiß, so funktioniert Heilung, so funktioniert Rettung. Das sagen alle Menschen um mich herum. Deswegen liege ich hier seit Jahren. Jesus, bring mich in diesen Teich. Und so bete ich auch oft. Und dann passiert es nicht. Oder es passiert nicht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann bin ich so blind für das, was Jesus eigentlich tut. Und dann denke ich am Ende vielleicht sogar, die Gebete wurden gar nicht erhört. Weil nicht genau das passiert ist, was ich mir als Lösung vorgestellt habe. Aber letztlich ist die Wahrheit nur die, dass ich durch meine eigenen Vorstellungen darüber, wie Jesus wirkt in meinem Leben, einfach blind dafür geworden bin, wie er letztlich doch viel besser an mir handelt. Deshalb mit dieser Frage, Jesus lenkt den Fokus in allen Aspekten auf sich. Es geht darum, dass er was tut und darum, wie er es tut und nicht, wie ich mir das vorstelle. Es ging um diesen Aberglauben über den Engel, der den Mann heil machen sollte. Aber letztlich geht es nicht um seine eigene Leistung. Man braucht auch keinen Engel, der zwischen uns und Gott steht. Jesus ist der eine Vermittler zwischen Gott und Mensch. Wir brauchen keine anderen Wege. Wir brauchen keine anderen Wesen. Nur Jesus. Und es geht vielleicht in dem Text noch ein wenig subtiler mit einer tieferen Wahrheit für uns. Denn dieser Mann hier hat Jesus als Mittel zum Zweck gesehen. Er hat ihn als den gesehen, der ihn zum Heil bringt, der ihm Gesundheit bringt. Aber er wusste noch nicht, dass das Heil selbst in Jesus ist, dass es eigentlich um Jesus geht. Jesus ist nicht Mittel zum Zweck, damit es uns besser geht. Jesus ist nicht Mittel zum Zweck, damit wir gesund werden. Jesus ist nicht Mittel zum Zweck, dass wir einen guten Partner finden, dass wir gut dastehen, dass wir irgendwie fröhlich sein können. Jesus ist nicht Mittel zum Zweck, um in diesen Teich zu kommen. Jesus selbst ist der Weg. Jesus selbst ist die Wahrheit. Jesus selbst ist das Leben. Jesus selbst ist Heil und Ziel. Aber auch das passiert mir oft genauso, dass ich Jesus so missbrauche als Mittel zum Zweck. Jesus, wenn du mir das und das gibst, hey, dann geht's mir gut. Wenn du das und das machst, dann bin ich glücklich. Wenn du mein Gebet so und so beantwortest, dann hätte ich diese Freude. Aber was würde uns dann Freude machen, wenn es so funktionieren würde? Dann hinge unsere Freude an den Dingen, die Jesus gibt, oder? Aber Jesus will nicht Mittel zum Zweck sein. David betet im Psalm 43 nicht, gib mir Freude, Gott, sondern er betet, Gott ist meine Freude und Wonne. Gott ist meine Freude. Jesus ist nicht Mittel zum Zweck und er will auch bei dir nicht Mittel zum Zweck sein. Er ist viel, viel größer und er hat dir viel, viel mehr und viel Tieferes zu geben, wenn wir diese Perspektive klar bekommen, dass es darum geht, bei Jesus zu sein, ihn als unsere Freude, unser Ziel, unsere Wahrheit, unser Licht, unsere Liebe zu erkennen. Und in diesem Sinne sagt er ja auch zu diesem Mann, um ihn da rauszuholen, aus diesem Mittel zum Zweckdenken, steh auf, hier und jetzt, ohne diesen Teich, den brauchst du nicht, du brauchst nur mein Wort. Du brauchst nicht ins Wasser zu springen, ich bin das Wasser. Das Wasser im Teich brauchst du nicht. Es ist keine lebendige Quelle. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin nicht Mittel zum Zweck. Ich bin das Leben und das Ziel. Und genauso wenig wie Jesus Mittel zum Zweck sein will, sondern vielmehr als das, ja, genauso wenig sollen wir Wunder auch für uns irgendwie zum Mittel, zum Zweck werden lassen. Johannes legt in seinem Evangelium darauf auch diesen klaren Fokus. Es muss was mit uns machen. Es muss uns mehr zu Jesus führen, tiefer in die Dankbarkeit, tiefer in die Anbetung. Und dann bedeutet es aber auch, wenn ich diesen Fokus klar kriege, dass auch die Gebete, die nicht so klar durch ein Wunder beantwortet werden, wie ich es mir gerade wünsche, dass ich im Umgang damit erst recht auch näher zu Gott kommen kann, ihn näher suchen kann, ihn auch mit meinem Umgang mit dieser Situation, während ich auf eine Gebetserhörung warte, ihm die Ehre geben kann, ihn darin verherrlichen kann, in allen Dingen dankbar sein soll. Weil so oder so, ich bin in der Nähe, in der Gegenwart, in der Liebe von Jesus. Und so endet diese Geschichte ja ein bisschen seltsam, dass dieser Mann eben nicht dankbar auf Jesus zuläuft, ihm dankbar nachfolgt. Immerhin, er geht in diesen Tempel. Wahrscheinlich wollte er da ein Dankopfer bringen, immerhin. Aber Jesus hatte er in dieser Situation schon wieder vergessen. Und es ist Jesus, der ihm nachläuft. Und ihm dann noch sozusagen auf die innere Heilung aufmerksam macht, die nötig ist. Schau mal, du bist jetzt körperlich geheilt worden, aber das ist nicht alles. Eigentlich geht es primär um was ganz, ganz anderes. Sündige hinfort nicht mehr. Ändere dein Leben. Nimm dieses Wunder, das du erlebt hast und sei Gott ab sofort in jeder Sekunde deines Lebens dankbar. Leb zur Ehre Gottes. Orientier dich an ihm. Gott ist es immer wichtig, dass mit dieser äußeren Heilung auch klar wird, dass innerlich was geschieht. Dass wir durch den Glauben letztlich in dem Versprechen leben, dass auch das Körperliche und das Sichtbare eines Tages komplett heil wird. Im Gegensatz dazu ist dieser Mann dann irgendwie zu den Juden gerannt, hat Jesus sozusagen verpetzt. Er hatte offenbar noch diese Menschenfurcht, war noch nicht komplett angesprochen von Jesus. Wir wissen nicht, was wirklich aus ihm wird, aber ich finde es einen ganz spannenden Punkt in dieser Geschichte, dass das so offen gelassen wird. Er ist reich beschenkt worden von Gott, aber was macht es mit ihm? Und ich denke, im Mindesten kann das eine spannende Anfrage an uns sein. Wo erkennen wir das Gute, mit dem Gott uns beschenkt und leben dann in dem Fokus dieser Dankbarkeit, ausgerichtet auf Jesus, weil wir so leicht vergessen und so leicht durch andere Menschen, durch Menschenfurcht, äußere Umstände dann wieder davon abkommen, von diesem Herzen der Freude und Dankbarkeit durch Gott in unserem Leben. Darum noch der Schlussgedanke aus dieser Geschichte heraus, dieser Dialog, der dann anschließt, weil diese ganze Sache ja am Sabbat passiert ist und sich die jüdischen Autoritäten sofort wieder darauf stürzen. Zuerst auf den Mann, weil er seine Liegematte aufnimmt, und ganz viele Sabbatgebote gehen ja darum, nichts zu tragen, keine Arbeit in dem Sinne zu verrichten, und dann haben sie ihn erwischt. Fast so ein bisschen komödiantisch in dem Moment, dass er das dann so weiterreicht, diese Verantwortung. Der Jesus hat es mir gesagt. Er hat gesagt, nimm deine Liegematte auf. Er war es sozusagen. Ja, fast wie die Situation bei Adam und Eva im Paradies. Ja, die Schlange war es. Ja, die Frau gab mir zu essen. Der andere war es so. Es macht anscheinend nicht viel mit ihm. Und dann schließt sich aber diese Perspektive des Sabbats an zum Ende dieser Geschichte. Ja, der Text ist wie bei Johannes ja oft gespickt mit so Schnipseln, die uns nochmal mehr zum Nachdenken bringen sollen. Die Frage, die dahinter steckt und die Johannes auch so ein bisschen indirekt beantwortet, ist nämlich auch die, warum kann Jesus dieses Wunder tun? Wer ist dieser Jesus, der letztlich diesen Sabbat schenkt, diese ewige Sabbatruhe? Wie kann er Heil und Erlösung versprechen? Und das macht Johannes gleich am Anfang, dass er zumindest denen, die Hebräisch sprechen, die Jüdisch sprechen, die in der hebräischen Kultur unterwegs sind, ganz klare Hinweise gibt auf eine tiefere Bedeutung in dieser Geschichte. Denn es geht mit dieser einfachen Information los, dass das Ganze am Teich Bethesda stattfand und am Schaftor an der Nordseite Jerusalems. Bethesda, das heißt einfach Haus der Gnade. Und das ist eine Gnadengeschichte hier. Der Mann ist da hingekommen, um Gnade zu suchen, und dann, Plot-Twist, die Gnade in Person hat ihn gefunden. Und die Story ist Gnadenbotschaft pur, denn der Kerl leistet nichts, er kann nichts leisten, er kann körperlich nichts bewirken, aber er findet Gnade. Er wird beschenkt mit Heilung, obwohl er nichts dafür getan hat. Sogar noch im Nachhinein offenbar nicht bereit war für so ein großes Geschenk. Aber genau das bedeutet wiederum die Gnade. Absolut bedingungsloses Geschenk von Gott am Haus der Gnade Bethesda. Und das Ganze am Schaftor an der Nordseite Jerusalems, wo jeder jüdische Hörer dieser Geschichte gleich sofort daran gedacht hat, dass das Tor war, wo die Opfertiere in die Stadt gebracht wurden. All das schwingt mit, wenn ein Jude diese Geschichte hört. Und da kommt jetzt der durch das Schaftor an den Teich der Gnade, der letztlich die ganze Sünde, die ganze Trennung von Gott als das vollkommene Opfer, die ganze Krankheit und Schwachheit am Kreuz besiegen wird. Und somit hat ihm Gott auch die Macht verliehen, die Krankheit dieses Menschen zu tragen. Und für uns bedeutet das, dieses Leben mit Jesus, dieses Leben in Jesus, in dieser Dankbarkeit, in dem inneren und äußeren Heilwerden, dass wir auch diesen Sabbat, der hier beschrieben ist, erleben dürfen. Da schwingt ein ganz großes Versprechen mit. Dieser Mann, 38 gelähmt, 38 Jahre im Bett gelegen, hatte aber keine innere Ruhe, er hatte keinen Frieden. Aber genau das ist letztlich das große Versprechen, das Jesus gibt. Nicht jeder wird körperlich geheilt, genauso wie an diesem Teich. Da ging es erstmal nur um einen. Aber das große Versprechen lautet, wir alle dürfen Sabbatruhe finden in Jesus. Denn als er mit dieser Geschichte konfrontiert wird, warum heilst du jetzt hier am Sabbat, erwidert er hier schon in dieser Geschichte, mein Vater wirkt bis jetzt. Mein Vater wirkt und darum wirke ich auch. Und an einer anderen ähnlichen Stelle sagt er ja, bei so einer ähnlichen Konfrontation, sagt er über sich selbst, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er stellt sich selbst über den Ruhetag. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, es geht nicht um Nichtstun am Sabbat. Es geht darum, das Richtige zu tun, das Erlösungswerk zu tun, Wiederherstellungswerk zu tun. Darum geht es am Sabbat. Ja, Gott ruhte am siebten Tag, aber das bedeutet nicht, dass er irgendwie müde war, dass er diese Ruhe irgendwie körperlich nötig hatte. Es bedeutet, dass sein Werk vollendet war, dass alles, was er getan hat, gut war, dass es vollkommen war, dass keine weitere Arbeit nötig war. Und am Sabbat sollen wir daran denken, dass es um die Ruhe in Gott geht, dass er sein Werk vollendet, auch an uns. Am siebten Tag der Schöpfung steht, dass er sich ausruhte. Das bedeutet, er war zufrieden mit seinem Werk. Aber siehe Vers 17 hier in unserer Geschichte heute. Jesus sagt, Gott wirkt bis jetzt. Warum? Weil das Erlösungswerk noch nicht beendet ist. Weil es nach der Schöpfung den Sündenfall gab. Und weil wir sein Erlösungswerk, seine Vollendung brauchen. Und weil er alles tut, dass wir in diese tiefste Ruhe, in die Heilung und Rettung eingehen dürfen. Auf die der Sabbat ein Hinweisgeber ist. Der Sabbat ist auch tatsächlich nur Mittel zum Zweck. Und er tut uns gut. Aber Jesus ist das Ziel. Jesus hat dir neues Leben geschenkt. Jesus möchte dir Heilung schenken. Jesus ist der, der zu dir sagt, ich bin dieses lebendige Wasser. Was willst du, dass ich dir tue? Willst du heil? Willst du gesund werden? Und bist du bereit, dass ich es auf meine Weise tun kann und tun werde? Und bist du bereit, zu mir zu kommen und in meine Ruhe einzugehen? Ich möchte noch beten. Wir danken dir, dass du zu uns kommst, auch wenn wir dich noch gar nicht suchen oder gar nicht so richtig suchen. Danke, dass deine Gnade über allem steht und dass deine Wege über allem stehen. Und wir bringen dir heute Morgen all das Unvollkommene, wo wir dein Heil brauchen. Und wir bitten dich, gib uns eine Perspektive für deine Wege und führe uns in deine Gegenwart. Gib uns das wahre Wasser, das wir brauchen, Herr. Und ich bitte dich, segne du unser Gebetsleben auch, Herr, dass wir dich nicht begrenzen in unseren Gebeten, sondern dass wir wach und offen werden für deine Antworten, dass wir verstehen lernen, wie du redest und antwortest, Herr. Danke für deine Ruhe, danke für deinen Frieden, den du uns schenkst. Amen.